OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Künstliche Intelligenzen wie ChatGPT verändern das gesellschaftliche Leben. Auch der Schulunterricht ist davon betroffen.
Deshalb stellen wir im Rahmen unseres Wettbewerbs Medienprofi die Frage, wie könnte die Schule der Zukunft aussehen?
Passend zur zweiten Runde des Medienprofis ist in dieser Folge Anne-Kathrin Bock, Professorin für Medienforschung an der Universität Vechta, zu Gast.
Sie erklärt im Gespräch, ob wir durch den Einfluss von KI künftig weniger selbst nachdenken müssen, welche Chancen die Technologie für den Unterricht bietet und warum Leistungstests wie Hausaufgaben künftig neu durchdacht werden müssen.
Das Schulprojekt Medienprofi wird in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern der LZO und Höfmann Reisen sowie mit der Unterstützung von ProMedia Maaßen realisiert.
Alle Infos zu dem Projekt gibt es unter www.medien-profi.net. Und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast.
Einfach schnell informiert mit der neuen E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie einen hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die neue zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt auf mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Und wie bereits im Intro erwähnt, setzen wir uns heute im Rahmen unseres Schulprojektes Medienprofi mit dem Thema Schule der Zukunft auseinander. Passend dazu ist unser heutiger Gast eine Professorin für Medienforschung. Sie unterrichtet an der Universität Vechta. Hallo Frau Anne-Kathrin Bock.
Hallo.
Und heute auch zum ersten Mal mit dabei ist meine Kollegin Jana Pille. Sie begleitet für uns das Medienprofi-Projekt. Hallo Jana.
Hallo, freut mich heute dabei zu sein.
Frau Bock, vielleicht könnten Sie sich den Zuhörern erst einmal kurz vorstellen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin heute sozusagen in Doppelrolle da. Einmal habe ich die Professur für Medienforschung und interessiere mich für Digitalisierung der Bildung. Also ich frage danach, wie Schule sich verändert, wie Unterricht sich verändert, wenn neue Technologien kommen und wenn sozusagen digitale Medien irgendwie Wirkmacht in Schule entfalten. Und ich bin in der Rolle da als wissenschaftliche Leitung vom Medienkompetenzzentrum hier in Vechta, wo wir für Lehrkräfte, für Schülerinnen und Schüler, für alle Menschen, die so Medienprojekte mit Kindern und Jugendlichen oder mit Menschen anstoßen wollen, Unterstützungsstruktur anbieten. Man kann gern zu uns kommen und bei uns sozusagen irgendwas mit Medien gern ausprobieren.
Ja, als Medienexpertin passen Sie ja perfekt zum Projekt Medienprofi. Also ja, ich freue mich, dass Sie hier sind und uns ein paar Fragen beantworten. Wir wollen uns in unserem Podcast hier vor allem auf KI spezialisieren, weil das ja in der letzten Zeit eine Neuerung ist, die die ganze Gesellschaft betrifft und so ja auch die Schule. Die Schule soll ja auch die Jugendlichen auf das Leben vorbereiten und wir leben in einer zunehmend digitalen Welt. Trotzdem hat man oft auch das Gefühl, dass die Schule immer noch ein bisschen dieser Digitalisierung hinterher hinkt und ja, vor allem was auch die Ausstattung betrifft, was jetzt vielleicht in letzter Zeit ein bisschen zugenommen hat, dass es auch iPad-Klassen gibt und so weiter. Aber ja, auch vor allem auf die Lehrpläne bezogen, ist Schule, wie sie jetzt ist, denn noch zeitgemäß oder welche Neuerungen müsste es geben?
Ja, danke für die ganz wichtige Frage. Ich hadere immer ein bisschen mit diesem, die Schule hängt hinterher, weil das so eine negative Brille ist auf eine Institution, auf eine gesellschaftliche Einrichtung, die so wichtig ist, weil sie eben für ganz viele Menschen den Grundstein legt, um teilzuhaben an unserer Gesellschaft. Deswegen mag ich sie nicht so gerne als abgehängt oder hinterher zu bezeichnen, aber wir wissen aus Forschung, wir wissen aus langer Schulpraxis, dass Schule, so wie sie jetzt gerade ist, nicht mehr ganz zeitgemäß ist und dass sie sich verändern muss. Und das geht dabei los, dass wir offene Lernkonzepte brauchen anstatt 45 Minuten Unterricht, dass wir multiprofessionelle Teams brauchen, die sozusagen auf Vielfalt von Schülerinnen und Schülern eingehen können und nicht nur diesen einen Lehrer oder die eine Lehrerin, die sich quasi um alle kümmert, kümmern muss. Wir wissen, dass wir Projektarbeit brauchen statt, statt irgendwie nur Fachunterricht. Also es gibt ganz viele Konzepte, Lernbüros statt und offene Schulgebäude, in denen man sich begegnen kann, austauschen kann, freie Flächen. Also das ist alles bekannt. Und ja, Schule muss sich verändern. Und das hat auch damit zu tun, dass sozusagen neue Technologien wie KI in die Schule kommen und in unserer Gesellschaft auch eine neue Wirkmacht entfalten, auf die wir irgendwie uns oder zu der wir uns irgendwie verhalten müssen.
Wie steht es denn generell gerade um die Schulen? Also wenn ich jetzt mich an meine Schulzeit zurückerinnere, dann habe ich vorne an der Tafel gestanden und mit Kreide dran geschrieben. Mittlerweile gibt es zum Beispiel auch viele Klassen mit Smartboards. Das betrifft ja eher dann die Ausstattung der Schule. Jetzt haben Sie gerade eher von Unterrichtsinhalten gesprochen oder vom Unterrichtslehrplan. Wie sieht es da aus? Muss der Unterrichtslehrplan auch noch mehr an die Digitalisierung angepasst werden?
Genau, also den Lehrplan an sich habe ich gar nicht so jetzt in den Mittelpunkt gerückt, sondern eher die Frage, wie stark wollen wir Schülerinnen und Schüler zentriert arbeiten? Also es gibt sozusagen Schulen der Zukunft oder moderne Schulen, die immer weniger diesen ganz eng getakteten Unterricht planen, sondern die sagen, okay, die Schülerinnen und Schüler bekommen Arbeitspakete, die sie eigenverantwortlich bearbeiten und dann ist es egal, ob die bei uns im Klassenraum sitzen oder in einem Lernbüro, das ist wie so ein großes müssen Sie sich wie so ein Großraumbüro vorstellen, wo man quasi sich hinsetzen kann und kreativ arbeiten und denken. Und dann werden sich natürlich vielleicht auch Lehrpläne verändern, aber um die geht es gar nicht so sehr, sondern um die Art und Weise, wie wir Schülerinnen und Schüler mehr in die Verantwortung nehmen, ihr Lernen auch selber mitzugestalten. Und das würde ganz viele Fragen, die Schule hat, beantworten oder zumindest entlasten. Wir bräuchten nicht so viele Lehrerinnen und Lehrer, wir haben einen Lehrkräftemangel, wir könnten Medien anders nutzen und einsetzen und. Also das wäre sozusagen eine Stellschraube, wo man so Zukunft neu denken kann.
Sollte es dann auch ein Fach geben, das dann speziell Medienkompetenz auch in den Fokus rückt? Wie stehen Sie dazu?
Da kann ich ganz klar sagen, nein. Meine persönliche Position aus der langen Erfahrung in Schulen, mit Schulen, ist nein, wir brauchen kein eigenes Fach, genauso wenig wie wir ein eigenes Schulfach Reden oder Atmen brauchen. Ich würde mir wünschen, dass sozusagen Anwendung von Medien selbstverständlich ist und auch verwoben ist mit dem fachlichen Unterricht, mit dem fachlichen Tun. Also, dass wir in so ein postdigitales Arbeiten mit Medien kommen, also Medien einfach, dass man nicht mehr so sehr darüber nachdenkt, soll ich jetzt das Smartboard einschalten oder soll ich jetzt den Computer starten, weil das sind Fragen, die gerade die Schülerinnen und Schüler sich heutzutage ja immer weniger stellen. Die nächste Generation ist einfach so verwoben mit ihren, zum Beispiel mit ihrem Smartphone, dass die sich gar nicht fragen, soll ich das mitnehmen irgendwo hin, sondern es ist einfach Teil ihrer Lebenswelt. Und so würde ich mir wünschen, dass Schule Medien als Teil der Lebenswelt einfach mitdenkt und gar nicht problematisiert, sondern einfach benutzt.
Das würde jetzt ja bedeuten, dass das Fach oder ein mögliches Fach Medienkompetenz sich vor allen Dingen auf den Umgang oder auf die Integration von Medien in den Schulalltag beziehen würde. Man könnte Medienkompetenz aber ja auch so denken, dass gerade weil eben so viele junge Menschen heutzutage schon früh mit dem Smartphone zum Beispiel Kontakt haben, dass man sie ein bisschen auf diese digitale Welt mehr vorbereitet. Also im Sinne von, gerade wenn wir an Social Media denken, da kann es mal schnell hitzig werden. Oder es gibt, glaube ich, viele Herausforderungen, die durch die Digitalisierung auf die Schüler zukommen, wo sie aber vielleicht gerade in der Sozialisationsphase, die ja auch eben in der Schule stattfindet, nicht richtig darauf vorbereitet werden. Und könnte man nicht in die Richtung ein Fach Medienkompetenz schon denken oder zumindest das, sag ich mal, in die anderen Fächer so integrieren, dass man den Schülern früh ja eben zeigt, wie sie mit Medien da umzugehen haben?
Das ist total spannend, weil in der Art und Weise, wie Sie das rahmen, also in diesem Sprechen über die Schülerinnen und Schüler, denen etwas gezeigt werden muss und die man vorbereiten muss. Da schwingt ja ganz viel mit, wie wir, also nicht nur Sie als Person, sondern wie wir in unserer Gesellschaft über Kinder und Jugendliche denken, nämlich als wären sie sozusagen unmündig und noch unfähig und müssten jetzt von uns irgendwie angeleitet werden. Und ein Stück weit, ja, gehört das zum Aufwachsen, dass man sich eben vielleicht auch Vorbilder sucht und Ideen sucht und motiviert wird. Aber was ich schade finde an diesem Bild, was Sie auch sprachlich gerade aufgerufen haben, ist, dass wir die sozusagen das, was die Schülerinnen und Schüler mitbringen, an Fähigkeiten, an Pfiffigkeit, an Kreativität, da eben oft einfach gar nicht mitdenken. Und ich würde mir wünschen, dass wir ja das gerne sozusagen mehr Kritikfähigkeit, sozusagen reflektierten Umgang mit der eigenen Mediennutzung, mit Medien, die ich sozusagen konsumiere, dass wir das vermitteln, das würde ich mir wünschen, aber sozusagen im Dialog, ne, dass die Schülerinnen und Schüler da ein Stück weit mehr auf Augenhöhe adressiert werden. Und ich glaube, dass das nicht zwingend in so einem separaten Raum oder extra Fach passieren muss, sondern genau genommen kann das in jedem Unterrichtsfach Thema sein oder kann sozusagen an konkreten Gegenständen gemacht werden. Und genau, also sehr gerne problematisieren, kritisches Denken, Reflexionsfähigkeit, aber bitte nicht in so einem Schuhkarton in der 8. bis 9. Stunde Freitagnachmittag, weil das dazu würde es wahrscheinlich führen, ne, wenn wir das in so ein Fach schieben.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das dann auch so ein bisschen die Motivation nehmen würde, sich überhaupt damit kritisch auseinanderzusetzen, aus Schülersicht jetzt. Dann kommen wir mal wieder zum Thema KI. Also die KI spielt ja jetzt, ich würde jetzt sagen, die letzten 1 bis 2 Jahre immer eine größere Rolle. Das hatte Jana ja gerade auch schon mal gesagt. Ist es denn so, dass heutzutage in den Schulen KI schon aktiv verwendet wird? Also ist KI Bestandteil des Unterrichts?
Ja, aber das variiert total. Das ist tatsächlich in manchen Schulen Teil des Unterrichts, ohne dass die Lehrkräfte das vielleicht so bewusst wissen, einfach weil die Schülerinnen und Schüler das nutzen, um Hausarbeiten oder Hausaufgaben zu erledigen und sich vorzubereiten, für Prüfungen zu üben oder irgendwelche Tests sozusagen schon mal im Vorfeld imitieren oder so. Also ja, das ist sozusagen da. In einigen Schulen wird es vielleicht auch aktiver schon eingesetzt. Also ich habe 1-2 Weiterbildungen jetzt für Lehrkräfte angeboten, wo die Lehrkräfte auch sehr interessiert sind daran, wie kann ich das im Unterricht einfließen lassen. Also zum Beispiel, wie kann ich selber erstmal Prompten üben, also das Eingeben von Sprachbefehlen, um dann da irgendwie Text mir generieren zu lassen. Und also ne, das variiert total, wie intensiv das schon benutzt wird. Was mittlerweile stärker ankommt, ist die Diskussion und die Sorge um die Prüfungskultur. Also inwieweit eben dadurch, dass man nicht mehr so genau weiß, wer hat jetzt eigentlich welche Aufgabe, wie eventuell sich den Text dafür generieren lassen, so Sorgen bestehen, was machen wir dann mit Prüfung und Lernkultur.
Gibt es denn bereits konkrete Beispiele für das professionelle Einsetzen von KI in der Schule? Also Sie haben ja auch erzählt, dass Sie das Medienkompetenzzentrum mitleiten. Ob Sie da vielleicht irgendwas an Technik schon haben, was vielleicht auch jetzt über diesen alleinigen Textgenerator wie ChatGPT oder so weiter hinausgeht. Ja. Haben Sie da vielleicht schon irgendwie Beispiele?
Genau, also es gibt verschiedene Beispiele. Was aktuell sowieso da ist, sind zum Beispiel so Startups, die irgendwie versuchen, sozusagen datenschutzkonforme Nutzung von GPT-Assistenten in der Schule umzusetzen. Also die bieten quasi den Schulen dann irgendwelche Konzepte an, wo sie sozusagen ohne, dass die Daten der Schülerinnen und Schüler, also keine Mailadressen oder keine persönlichen Informationen erhoben werden, aber trotzdem Textgeneratoren nutzbar gemacht werden können. Also ich kann dann im Schulunterricht zum Beispiel mit so einem Avatar, der vielleicht aus der Perspektive einer historischen Persönlichkeit spricht, kommunizieren. Also ich kann zum Beispiel dann mit Napoleon über Revolutionen und Kriege diskutieren, mal angenommen, fiktives Beispiel. Also dafür gibt es Beispiele. Am Medienkompetenzzentrum konkret wollen wir jetzt im Laufe dieses Jahres stärker nochmal auch auf- und ausbauen, den KI-Bereich, wollen sozusagen noch im Bereich der Programmierung und des Prompten nochmal überlegen, ob wir eventuell auch nochmal einen eigenen GPT-Assistenten trainieren können. Das ist sozusagen im Entstehen. Wer da Lust drauf hat, ist herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen und das mit uns gemeinsam auszuprobieren.
Ja, nochmal, um jetzt zur digitalen Revolution der Schule nochmal zurückzukommen. Es wurde ja schon oft vorhergesagt, dass die Schule sich grundlegend verändert. Ich hatte dann auch im Internet zum Beispiel ein Zitat gefunden vom Spiegel aus 1984, wo dann vorhergesagt wurde, der Computer verändert die Bildungslandschaft und so weiter. Und ich habe jetzt selbst zum Beispiel 2015 Abi gemacht und muss sagen, dass der Computer meine Bildung überhaupt nicht verändert hat und auch gar nicht beeinflusst hat. Also das war eher die Ausnahme, dass man dann einmal im Jahr im Computerraum mal was ausprobieren durfte. Und genau, wie ist es denn jetzt mit KI? Haben wir da jetzt wirklich eine digitale Revolution der Schule zu erwarten? Oder ist es wieder nur so heiße Luft?
Ja, auch wieder eine von den schwierigen Fragen, ne? Sie wollen, dass ich mal in die Glaskugel schaue. Also einerseits, ja, kann ich Ihnen total zustimmen bei dem Beispiel, was Sie gesagt haben. Also ich erlebe auch so eine History-Repeating-Schleife, also Geschichte wiederholt sich, die Diskussion über neue Medien wiederholt sich. Also wir haben das, was wir jetzt zu KI hören, haben wir gehört bei der Einführung der Tafel, des Schulbuchs, des Taschenrechners, der Laptop-Klassen. Also sozusagen die Hoffnung, aber auch die Sorge, dass sozusagen neue Technologien Schule grundlegend revolutionieren und verändern, die wird immer wieder diskutiert und so auch jetzt. Von daher ist das alles so ein bisschen same, same, but different, also irgendwie das Gleiche. Bei KI ist es aber dennoch so ein bisschen anders, glaube ich, weil es eben nicht nur ein Tool ist oder ein Gegenstand, es ist nicht nur ein Medium, was irgendwie dazukommt, sondern es birgt oder KI in Form von beispielsweise GPT-Assistenten birgt sozusagen das Potenzial, unsere Art des Kommunizierens grundlegend zu verändern. Also die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wird sich verändern, wie wir Informationen sammeln, verarbeiten, bewerten. Das wird nicht nur unglaublich beschleunigt, sondern auch die Qualität, die Art und Weise, wie wir das tun, wie wir miteinander uns austauschen, wird sich verändern. Und das macht letztendlich nicht nur was mit Schule, sondern eben auch mit Gesellschaft. Also Schule als Teil dieser Gesellschaft wird da genauso von betroffen sein wie die Arbeitswelt oder eben andere Bereiche unseres Lebens.
Diese ganzen Textbearbeitungstools, die es jetzt auch durch ChatGPT gibt, also diese Möglichkeiten, verändern ja eventuell auch nochmal komplett die Schule, wie sie jetzt ist. Was bedeutet denn KI für die Leistungstests in Schulen? Weil wenn ich jetzt daran denke, dass eine Aufgabe ja oft lautete, schreib einen Aufsatz oder so weiter, das geben Schüler dann bei ChatGPT ein und der spuckt denen dann einen kompletten Aufsatz aus. Und das ist ja erst der Anfang, also das ist ja noch ein Vorläufer von KI, sage ich mal. Hat es dann überhaupt noch eine Zukunft, solche Aufgaben den Schülern zu stellen?
Genau, also ganz aktuell spuckt mir ChatGPT tatsächlich noch nicht den perfekten Aufsatz aus, aber ich kann sehr gut durch bestimmte Fragen mir Teile Stück für Stück generieren lassen oder ich bekomme sozusagen Texte, die relativ dicht an dem sind, was ich vorhabe, dann redigiere ich ein bisschen und gebe das ab, damit es vielleicht noch ein bisschen mehr nach mir und nicht nach der Maschine klingt. Aber ja, prinzipiell sind all diese Leistungsmessungen, die darauf abzielen, dass ich ein fertiges Produkt abgebe, zukünftig wirklich schwierig zu überprüfen oder noch schwieriger zu überprüfen. Das war aber früher auch schon so. Ich wusste nicht, ob die Studienarbeit vom Vater oder der Mutter, die vielleicht an der Uni arbeiten, geschrieben wurde oder ob das der Schüler oder die Schülerin gemacht hat. Auch da hatte ich das Problem, nur jetzt potenziert sich das, weil viel mehr Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihren persönlichen Wissenschaftler zu bitten, kannst du mir mal meine wissenschaftliche Forschungsarbeit für die Uni oder meine Hausarbeit für die Schule oder so schreiben. Genau, das war der eine Gedanke dazu. Das heißt, alle Prüfungsformen, die solche Produkte abprüfen, also den fertigen Text, die Meinung oder das Dialogformat oder die sagen, fotografiere ein Bild oder so, all diese Produktabprüfungsleistungstests werden zukünftig wenig sinnvoll sein. Was wichtig sein wird, ist, Prozesse, Leistungsprozesse sozusagen zu beurteilen. Wenn ich auf Leistungsbewertung angewiesen bin und das möchte, dann muss ich quasi Erkenntnis- und Herstellungsprozesse anfangen zu bewerten. Wie sind die Schülerinnen und Schüler zu ihrem Ergebnis gekommen? Wie haben die sich ausgetauscht? Wie ist vielleicht auch die soziale Interaktion in der Gruppe? Ist das ein Teamplayer oder eine Teamplayerin? Haben die sich irgendwie untereinander verständigt? Und dann werden wir dazu übergehen, Prozesse zu bewerten und wir werden stärker wieder dazu übergehen, in mündlichen Prüfungen Verständnis und Erkenntnis versuchen, irgendwie messbar zu machen. Und das ist aber auch eine schöne Diskussion, um sozusagen die Leute nochmal ins Gespräch zu bringen, die Schulnoten generell in Frage stellen. Also man könnte auch generell fragen, brauchen wir eigentlich Schulnoten noch in dieser GPT-durchwirkten Welt?
Was mir jetzt gerade dazu einfällt, ist, dass ich jetzt diese Woche gehört habe, dass unter anderem eine Grundschule in Lohne das Konzept Hausaufgaben als solches abschaffen will und stattdessen jetzt eben solche Lernstunden macht. Das würde ja auch dazu passen, was Sie jetzt vorher gesagt haben. Abgesehen von den Veränderungen der Leistungsüberprüfung, welche Gefahren birgt KI noch für den Schulunterricht?
Oh ja, das ist, glaube ich, die allerschwerste Frage von denen, die Sie heute hatten. Auch vor dem Hintergrund, dass ich so ungern diese Chancen-Risiken umsetzen will. Also ich mag diese Chancen-Risiken-Debatten nicht, weil die so destruktiv sind. Ich glaube, was ich mich als Schule fragen muss, ist, welche Art von Schülerinnen und Schüler möchte ich hervorbringen? Wie soll unsere Gesellschaft zukünftig aussehen? Möchte ich Gemeinschaft? Möchte ich ein soziales Miteinander? Möchte ich ein demokratisches Miteinander? Und was muss ich tun, um meine Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen? Oder was bringen die Schülerinnen und Schüler mit, auf das wir aufbauen können, um dann dieses gemeinsame Ziel, was ich mir sozusagen gesetzt habe oder was sich diese Gruppe gemeinsam gesetzt hat, zu erreichen? Und wenn Sie in dem, was ich sage, hören Sie, dass Technologie und in dem Fall dann KI zunächst erstmal gar keine Rolle spielt, sondern diese Fragen nach, wie soll Bildung aussehen, welche Art von Mensch soll in unserem Bildungssystem hervorgebracht, gestärkt werden, die ist eigentlich gar nicht so sehr mit Medien verwoben. Es kommt sozusagen diese Diskussion hinzu, dass KI beispielsweise vorurteilsbehaftet ist. Also je nachdem, welche Daten ich nutze, um meine Datensätze zu trainieren, also meinen GPT-Assistenten zu trainieren, kann es durchaus sein, dass ich bestimmte Meinungen oder Weltsichten verstärke. Ne? Also sozusagen ein KI-Assistent, der nur mit nationalsozialistischen Gedanken gut gefüttert ist, wird mir am Ende eventuell auch Antworten produzieren, die nationalsozialistisches Gedankengut kommunizieren. Und das sozusagen als Bildungseinrichtung klar zu kommunizieren und da eben zu überlegen, vielleicht auch mit Projekten, so wie ich sie vorhin skizziert habe, also dass man sozusagen überlegt, selber einen KI-Server zu bauen und einen GPT-Assistenten zu trainieren und dann mit Schülerinnen und Schülern auszuprobieren, okay, wenn ich jetzt beispielsweise nur Texte einer bestimmten Sprechweise nutze und Texte einer anderen Sprechweise, was passiert dann mit den Antworten, die ich von diesem System bekomme? Also diese Art von Projekt könnte ja total spannend sein, um sowas zu zeigen. Und dann müsste ich nicht die Gefahren oder so in den Mittelpunkt stellen, sondern ich würde sozusagen so einen ausgewogenen Umgang mit, was sind Möglichkeiten, was sind Grenzen und wozu will ich eigentlich Technologie einsetzen, was ist mein Ziel, welches Gesellschaftsbild habe ich. Dafür würde man das dann problematisieren können und reflektieren können.
Nochmal zurück zur Perspektive der Schüler. Droht uns nicht eventuell auch eine intellektuelle Verflachung im Bildungsbereich? Gerade wenn Schüler nur noch KI nutzen, um ihre Hausaufgaben zu erledigen und sie sich eigentlich keine Gedanken mehr selber machen müssen?
Ja, also die Sorge kenne ich sozusagen aus den Debatten. Die kommt in der Regel aus so einem bestimmten Verständnis, was Bildung ist. Und meist ist es so ein gut bürgerliches, humboldtsches Bildungsideal, eine Vorstellung davon, was Allgemeinbildung ist und dass man sozusagen einen gewissen Grundschatz an Allgemeinbildung mitbringen muss, um sich in unserer Gesellschaft zu bewegen. Und das wird tatsächlich in Frage gestellt, weil es wird immer weniger Konsens geben davon, was sozusagen gesellschaftlich relevantes Wissen gilt. Also Sie können in einer bestimmten Alterskohorte alle fragen, wann war die Französische Revolution? Sie können alle fragen, was ist in der Weimarer Republik passiert und. Also es gibt sozusagen bestimmte historische Fakten oder Sie können irgendwie zu Musikern oder so fragen, weil allen klar war, okay, das müssen wir in der und der Klassenstufe auswendig gelernt haben. Und dieser Kanon von, was muss ich eigentlich wissen, der verwässert zusehends, weil ich an jeder Stelle eines Gesprächs mein Smartphone zücken kann und suche mir halt die Fakten raus, die ich jetzt gerade recherchieren möchte. Und das ist aber gleichzeitig irgendwie eine total große Herausforderung für unsere Gesellschaft, weil damit einhergeht, dass wir auch immer weniger uns über konkrete Werte verständigen. Also was ist denn ein gemeinsames Gut, an dem alle interessiert sind? Also wir sehen es an den aktuellen Debatten, ne, dass es immer mehr so Bubble-Bildungen gibt. Und das ist sozusagen tatsächlich eine große Herausforderung, weil dieses also zum Beispiel KI in einem Nachrichtenauswahlkontext kann ja beispielsweise mir immer wieder Angebote machen, Leseangebote machen von Dingen, die zu dem passen, was ich vorher gelesen habe, ne? Also im journalistischen Kontext beispielsweise. Das heißt, ich bekomme immer wieder das Gleiche präsentiert und mir wird immer mehr von dem präsentiert, was ich eigentlich schon kenne. Aber wann lerne ich denn? Wann habe ich denn so einen Bildungsmoment oder so einen Erkenntnisgewinn? In der Regel in den Momenten, wo ich irritiert werde, wo das, was ich als selbstverständlich erachte, komplett in Frage stelle. Also dass die Momente, wo man als Schüler oder Schülerin so ein Auslandssemester macht und feststellt, wow, hier funktioniert alles ganz anders als zu Hause, aber hey, das funktioniert auch. Das sind ja die spannenden Momente, wo ich mich bilde, wo ich sozusagen irgendwie eine Art von, nicht Allgemeinbildung mitbekomme, aber sozusagen praktischer, lebensnaher Bildung erfahre. Genau, und die Frage darauf, was macht KI da oder welche Wirkmacht entfaltet da vielleicht KI? Ja, es kann dazu führen, dass sich immer mehr so diese Bubbles bilden, dass so vorteilsbehaftete Kommunikation eben reproduziert wird in bestimmten Clouds und dass wir immer weniger so miteinander Irritationsmomente schaffen, ne, die dann wieder irgendwie was Neues machen und uns irgendwie voranbringen als Gesellschaft, als Gemeinschaft.
Also müsste Schule quasi den Fokus in Zukunft eher auf die Wertevermittlung legen als auf Faktenwissen.
Genau, Irritationsmomente schaffen, an denen man was reflektieren kann, an denen man was verstehen kann. Und das ist übrigens auch nichts Neues, das sagt Schule schon seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten.
Ja, damit sind wir auch schon wieder ans Ende angekommen. Ich würde sagen, das war in jedem Fall ein sehr interessantes und auf jeden Fall auch erkenntnisreiches Gespräch. Gerade zu sehen, wie die Schule der Zukunft aussehen könnte und auch welchen Einfluss KI auf den Schulunterricht und auch auf unsere Gesellschaft dann eben haben wird. Von daher denke ich, wird uns das Thema auch in Zukunft noch mehr beschäftigen. Erst einmal vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Ja, danke für die Gelegenheit, für den Austausch. Dankeschön.
Und danke auch an dich, Jana.
Ich sag auch Dankeschön für das Gespräch.
Und damit war es das auch schon wieder mit dieser Folge des OM Online Podcasts. Wie immer schickt uns gerne eure Rückmeldung an redaktion@om-medien.de. Mein Name ist Tobias Thomas.
Und ich bin Jana Pille. Hört gerne wieder beim nächsten Mal rein. Ciao.